Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus und deine ganzheitliche Hormonbalance. Mein Name ist Sandra Langschwedt, ich bin Zyklusmentorin und TCM-Ernährungsberaterin. Die heutige Podcast-Folge soll dir als Überblick zu diesem ganzen Hormonthema dienen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, weil ich mir gedacht habe, ich rede so oft über die einzelnen Hormone, Östrogen, Progesteron, FSH, LH und so weiter und so fort, habe aber noch nie eine Folge genutzt, um hier einmal so einen Querschnitt zu liefern, zu dem du immer wieder zurückkommen kannst, einfach um dir Namen in Erinnerung zu rufen, wofür sind jetzt diese ganzen Hormone eigentlich zuständig. Denn im Gegensatz zu mir verbringst du nicht jeden Tag damit, dich mit dieser Welt zu beschäftigen. Und bevor wir da einsteigen in genau diese Welt, habe ich zwei Ankündigungen oder Themen für dich. Das eine ist, ich habe es eh am Anfang der Woche auch schon veröffentlicht, diesen Teaser dazu. Ich würde mich urfreuen, wenn du mich für den Ö3 Podcast Award nominierst. Es geht wieder bis zum 27. Februar 2026, wo man bei Ö3 seine Lieblingspodcasts eingeben, nominieren kann. Und wenn du dort bist, den Link findest du in den Shownotes, dann gibst du einfach Themen im Zyklus ein, es kommt schon als Vorschlag und dann freue ich mich, wenn du mir deine Nominierung schenkst. Das kannst du theoretisch jeden Tag machen, aber einmal wäre schon cool. Und lass es zu deiner feministischen Aktion des Tages werden, denn wenn du das tust, dann zeigst du, dass du Interesse an dem Thema hast, Zyklus, Frauengesundheit, Feminismus, und dementsprechend kommen solche Podcasts wie von mir auch in so Listen vor, und das tut uns allen in diesem Bereich einfach gut. Und das Zweite ist, wenn du dich bedanken möchtest oder wenn du mich unterstützen möchtest bei meiner Arbeit, mit meiner für dich kostenlosen Arbeit im Podcast jetzt, dann kannst du das ab sofort tun, und zwar über eine Steady-Mitgliedschaft oder Unterstützung. Du findest den Link dazu auch in den Shownotes, und da kannst du mit einem ganz einen kleinen Betrag Danke sagen im Grunde genommen für meine Arbeit und bekommst von mir zurück eine Bonusfolge einmal im Monat, und zwar die Zyklusgeschichten, wo es wirklich in einen Deep Dive reingehe. Das heißt, wenn du von mir, von meiner Welt nicht genug haben kannst, dann ist das das Richtige für dich, und ich würde mich freuen, wenn du mir sozusagen einen Kaffee im Monat spendest als Unterstützung und Danke für meine Podcast-Arbeit. So, jetzt kümmern wir uns aber um die Hormone, und bevor wir da einsteigen, möchte ich dir kurz drei Buchtipps geben. Das sind nämlich meine Primärquellen, wenn es jetzt um Daten, Fakten geht, auch rund um die Hormone, was die so tun. Und zwar sind es die folgenden drei Bücher, die ich wirklich auch sehr empfehlen kann. Wir haben einerseits Tanz mit den Hormonen von Dr. Katharina Maria Burkhardt und Dr. Med Margit Friesenbichler. Tanz mit den Hormonen, das ist meine Nummer 1 Quelle für Hormonwissen, ist ein sehr schlankes Buch, aber Fachbuch würde ich sagen, aber trotzdem verständlich, kann man gut sich rein nörden. Was ich dann auch jeder von euch empfehlen möchte, wirklich jeder, weil es ein großartiges Überblicksbuch ist, und zwar ist es von Anne Schmuck, Meinen Zyklus lesen und verstehen. Die Anne ist eine NFP-Beraterin nach Sensiplan und eine wirkliche Zyklusexpertin. Ich werde sie auch dieses Jahr sehr bald sogar zu Gast im Podcast haben, wo wir über die natürliche Familienplanung auch sprechen werden. Also herzliche Empfehlung für dieses Buch. Das ist noch gar nicht so alt, glaube ich. Das ist letztes Jahr erschienen. Und für alle Nerds unter euch habe ich einen dicken Schinken, wenn ich den auf den Tisch lege. Macht's das? Und zwar ist es Frauenkörper, Frauenweisheit von Dr. Med Christiane Nordtrup. Das ist wirklich dick, das Buch. Da ist aber sehr, sehr, sehr viel drinnen, auch wenn es um Erkrankungen geht und so weiter. Sehr viele Perspektiven und Informationen kann ich sehr empfehlen. Und aus diesen drei Büchern habe ich jetzt die wichtigsten Sachen für mich auch nochmal nachgelesen, damit ich nichts vergessen kann. So. Wir fangen jetzt an mit der Frage, was sind denn eigentlich Hormone? Ich muss nur dieses Buch kurz wegnehmen, weil es jetzt im Weg, was so dick ist. Also, was sind Hormone? Ich beginne mit einem Zitat aus dem Buch Tanz mit den Hormonen. Und dort steht als Erklärung, dass das eine Sammelbezeichnung für verschiedene biochemische Botenstoffe ist, die von dahingehend spezialisierten Zellen produziert, abgegeben und anschließend über die Blutbahn zu den sogenannten Erfolgsorganen transportiert werden. Zu den Erfolgsorganen zählen Drüsen, Gewebe und Organe, die unter anderem Rezeptoren für diese Botenstoffe, also die Hormone, besitzen und dadurch auf die Ausschüttung der Hormone reagieren. Zitat Ende. Meine freie Übersetzung von dem Ganzen ist: Hormone sind die Chat-Nachrichten, die in einem Körper zwischen den Organen geschickt werden, ja, um Informationen zu transportieren, zu überbringen und eben in diesen sogenannten Erfolgsorganen etwas zu bewirken bzw. sie zu regulieren. Ja. Also das ist quasi, wenn die Mama dir eine Nachricht schreibt und sagt, räum dein Zimmer auf, damit der Staubsauger fahren kann, dann tust du das, ja, damit dann etwas passieren kann. Und das ist so von der Regulierung der Hormone jetzt extrem bildlich gesprochen, aber ungefähr. Ja, also der Körper schickt sich mit den Hormonen über die Blutbahnen Chat-Nachrichten mit Informationen. Aus meiner Perspektive gibt's nichts, was nicht in unserer inneren Hormonwelt betroffen ist oder mitarbeitet, wenn es um diese Chat-Nachrichten geht, weil alles unfassbar komplex miteinander verknüpft ist und der Körper extrem smart ist, ja, und somit hat alles Einfluss aufeinander. Und das ist ein bisschen logisch, weil wir ja aus zwei Zellen entstanden sind. Das heißt, es war am Anfang nicht mehr als diese zwei Zellen, die sich verbunden haben und dann gewachsen sind. Und das kommt dann daher, dass auf der Fußsohle irgendein Punkt liegt, der auf einmal deine Kopfschmerzen triggert. Ja, also das hat da seinen Ursprung und dementsprechend ist das Hormonsystem auch sehr, sehr, sehr komplex. Natürlich auch sehr sensibel. Grundsätzlich werden die weiblichen Geschlechtshormone, von denen wir jetzt auch reden, wenn es um den Zyklus geht, vorwiegend in der Hirnanhangsdrüse, in der Hypophyse und in den Eierstöcken produziert. Wenn es da Abweichungen gibt, werde ich das nachher noch aufklären. Ja, und bevor wir da jetzt einsteigen, möchte ich noch eine Sache vorweg sagen, dass wir uns jetzt auf die Hormone konzentrieren, die Hauptfiguren im weiblichen Zyklus spielen, aber Hormone steuern ja nicht nur den weiblichen Zyklus, sondern quasi alles in uns. Das heißt, wir haben den Schlaf-Wach-Rhythmus. Wann schlafen wir ein, wann wachen wir auf, wird von Melatonin und Cortisol gesteuert. Wir haben generell sämtliche Stoffwechselprozesse. Da gibt es sowas wie Insulin, Leptin oder die ganzen Schilddrüsenhormone. Wir haben auch Hormone, die unsere Stressreaktionen regulieren, Adrenalin und Cortisol zum Beispiel und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt auf den weiblichen Zyklus, diese vier Phasen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es soll euch einen Überblick dazu geben und Antworten liefern, wenn ihr euch wieder mal so denkt, Moment einmal, wofür genau war jetzt das Östrogen oder das Progesteron zuständig? Die Sandra hat da irgendwas gesagt, aber ganz genau weiß es jetzt nimmer. Perfekt, dann diese Folge am besten abspeichern oder irgendwohin weiterleiten, schicken, damit du immer wieder darauf zugreifen kannst. Wir fangen jetzt mit der Hauptdarstellerin in der ersten Zyklushälfte in der Follikelphase an, das Östrogen. Streng genommen ist das Östrogen, von dem wir sprechen, das Östradiol. Es gibt aber drei unterschiedliche Stufen oder unterschiedliche Östrogenvarianten, das Estron, das Estradiol und das Estriol. Wichtig ist das Estradiol, das ist auch dann das, was auf den Blutwerten dann immer draufsteht. Ja. Wir haben das Estron, das E1, das ist weniger wirksam und vor allem dann wichtig in der Menopause, das kann man sich merken. Das E3, das Estriol, das ist wichtig in der Schwangerschaft, aber das braucht uns jetzt in der Folge weniger interessieren, sondern wir konzentrieren uns auf das Estradiol, das überwiegend in den Eierstöcken produziert wird und das ist das Östrogen, die Variante, über die wir sprechen, wenn wir uns im weiblichen Zyklus bewegen. Also was macht es? Das Östradiol lässt einmal unsere weiblichen Geschlechtsorgane wachsen. Also Eierstöcke, Eileiter, Gebärmutter, Vulva, Lippen, Brust. Ja? Wenn wir in der Pubertät beginnen hormonell zu verhüten, kann es sein, dass hier dieses Wachstum unterbrochen wird und nicht fertig wird. Ja, das ist auch immer ein Faktor, den man bedenken muss, wenn man von außen in sehr jungen Jahren Hormone zuführt, dass natürlich die Regulierung des eigenen Hormonsystems beeinflusst wird. Ja. Grundsätzlich ist das Östrogen dafür zuständig, in der ersten Zyklushälfte nach dem Abklingen der Periode wieder das Wachstum der Gebärmutterschleimhaut anzustoßen, anzuregen. Außerdem, das ist das Gemeine, hilft Östradiol, denn das Fett einzulagern oder einzubauen in den weiblichen Körper, damit wir diese unter Anführungszeichen weiblich typischen Stellen bekommen, ja zum Beispiel Hüfte oder so, die meistens ausladender ist es bei Männern. Was jetzt nicht direkt mit dem Zyklus zu tun hat, aber extrem wichtig für in der Frauengesundheit ist, dass Östrogen gegen Knochenschwund, also Osteoporose wirkt. Das ist schon ein Einblick dahingehend, dass diese Hormone nicht nur wesentlich für den weiblichen Zyklus und dessen Regulierung sind, sondern auch für andere Prozesse im Körper extrem wichtig. Das heißt, wenn du am Anfang oder mittendrin in der Perimenopause bist und die im vollen Gange ist, dann bitte, bitte schau drauf, wie es dir in der Osteoporosevorsorge geht. Ja? Wenn das Östrogen nämlich absinkt und nicht mehr in dir in dem Ausmaß produziert werden kann, weil die Eierstöcke schon alt sind, das klingt jetzt so blöd, aber irgendwann, das ist ja nichts anderes als ein Altersgebrechen, ja? Muss man schauen, ob man nicht vielleicht Hormone zuführt, damit man hier Osteoporose entgegenwirken kann. Außerdem hat Östrogen eine positive Wirkung auf die Stimmung, weil es die Ausschüttung von Serotonin und Dopamin, also unseren umgangssprachlichen Glückshormonen, fördert. Das ist auch der Grund, warum diese Zyklusphase den meisten Frauen am meisten Spaß macht, weil wir uns auch wohler fühlen, glücklicher fühlen. Außerdem stimuliert es das Immunsystem. Es führt dazu, dass sich der Muttermund zum Eisprung auch öffnet und der Zervixschleim sich verflüssigt. Also mit der erhöhten Konzentration kommt es dazu, dass der Zervixschleim flüssig wird, dadurch bahnfrei ist quasi für die Spermien, um die Eizelle zu finden, die gesprungen ist. Und genau darum geht es ja. Der Höhepunkt vom Östrogen ist kurz vor dem Eisprung, kommt aber dann nach dem Eisprung als leichte zweite Welle in der Zyklushälfte wieder. Aber da ist ganz wichtig zu wissen, dass es um das Verhältnis zum Progesteron geht. Weil wenn es dir in der Lutealphase nicht gut geht, hat es natürlich mehrere Gründe, kann aber auch an einer Östrogendominanz liegen, weil zu wenig Progesteron im Körper ist. Aber da sei gleich dazu gesagt, wir haben jetzt nicht Zeit, um uns sämtliche Disbalancen anzuschauen. Es braucht eigene Podcast-Folgen. Wir widmen uns jetzt nur der Erklärung der Hormone und gehen deswegen weiter zum Progesteron. Das Progesteron wird in den Eierstöcken gebildet und zwar vom Gelbkörper. Voraussetzung dafür ist, dass du einen Eisprung hattest. Weil durch den Eisprung platzt das Eibläschen, das Follikel auf, die Eizelle tritt aus und aus dieser Follikelhülle, ja, aus diesem übrig gebliebenen Eibläschen, wird dann der Gelbkörper und dieser Gelbkörper produziert das Progesteron. So, wenn du den Gelbkörper nicht hast, dann hast du schlicht und ergreifend kein oder zu wenig Progesteron und dementsprechend stimmt das Verhältnis zum Östrogen nicht mehr. Und das Progesteron ist eine ziemlich coole Geschichte eigentlich, wenn es ausreichend vorhanden wäre, weil erstens wird die Schleimhaut gut durchblutet und mit Nährstoffen, die Gebärmutterschleimhaut, gut durchblutet, mit Nährstoffen versorgt und auf eine theoretische Einnistung vorbereitet. Es vermindert auch die Muskelaktivität in der Gebärmutter, das heißt, es verlangsamt generell Prozesse im Körper, auch die Verdauung leider, weil das ist halt alles da unten sehr eng beieinander. Progesteron lässt auch die Brustdrüsen wachsen. Das ist auch so eine Art Vorbereitung für eine mögliche Schwangerschaft. Das kennen alle, die Basaltemperatur messen. Progesteron erhöht die Körpertemperatur. Das heißt, wenn man diesen Temperaturanstieg nicht sieht oder nicht messen kann, dann gibt es wahrscheinlich kein Progesteron, keinen Gelbkörper, gab es keinen Eisprung. Außerdem regt Progesteron die Bildung von Schilddrüsenhormonen an, was für unseren Stoffwechsel wichtig ist, was auch dazu führt, dass wir einen leicht erhöhten Grundumsatz haben in der Lutealphase, vielleicht ein bisschen mehr Hunger. Es reduziert Entzündungen, unterstützt den Muskelaufbau, fördert Schlaf. Liebe Grüße an alle mit Schlafstörungen, dann habt ihr vielleicht zu wenig Progesteron oder zu viel Östrogen. Und Progesteron beruhigt das Nervensystem. Es ist ein bisschen so ein Wurstigkeitshormon, das viele Frauen in der Schwangerschaft dann ja auch haben oder empfinden. Ja, das ist ein bisschen wurstig sein. Das wäre theoretisch in der Lutealphase auch so, aber wie gesagt, nur dann, wenn ausreichend Progesteron vorhanden ist. Jetzt haben wir die zwei Hauptdarstellerinnen im Zyklus gehabt und jetzt gibt es aber noch urwichtige Nebendarstellerinnen, ohne die es nicht funktionieren würde. Und dann haben wir nämlich das FSH, das follikelstimulierende Hormon. Da sagt der Name schon alles. Es wird in der Hypophyse gebildet und über das Blut zum Eierstock geschickt. Warum? Weil es das Wachstum und die Entwicklung der Eizellen in den Follikeln fördert. Ja, das heißt, das FSH sorgt dafür, dass eine Gruppe von Eibläschen, und in diesen Eibläschen schwimmen die Eizellen herum, zum Wachstum anregen. Und das sind so, es können zwischen 10 und 20 Follikel sein, die am Anfang vom Zyklus gefragt werden, magst du nicht vielleicht die ein bisschen reifen und schauen, ob du bereit bist für den Eisprung. Und das macht das FSH. Das heißt, es steuert die Follikelreifung in engem Zusammenspiel mit Östrogen. Ja, beides steigt an bis hin zum Eisprung. Und dieser Eisprung, der wird ausgelöst vom luteinisierenden Hormon. Das wiederum wird auch in der Hypophyse ausgeschüttet, wenn vom Eierstock rückgemeldet wird. Wir haben jetzt ein Bläschen, das ist sprungreif. Ja, also Östrogen erreicht seinen Höhepunkt plus dieses Bläschen sagt, ja, ich bin bereit. Dann wird im Gehirn das LH ausgeschüttet, runtergeschickt in den Eierstock und das ist gebildlich gesprochen die Nadel, die dann das Ei explodieren oder platzen lässt. Theoretisch kann man dieses LH ja am Ovulationstest messen. Ich sage jetzt theoretisch, weil es oftmals falsche Werte ausspuckt und es ganz stark davon abhängt, zu was für einer Tageszeit, was du am Vortag vielleicht gegessen oder getrunken hast. Also Ovulationstest, ja, kann man schon machen, aber bitte, das ist kein Faktor in der NFP und in der symptothermalen Methode, um hier jetzt aus Verhütungsperspektive zu arbeiten. Außerdem ist LH dann auch essentiell, damit aus der geplatzten Follikelhülle der Gelbkörper entstehen kann und dadurch dann das Progesteron produziert wird. Das heißt, ihr seht schon, es ist alles extrem fein abgestimmt in eurem Körper für dieses Hormonsystem und da müssen schon sehr viele Zahnrädchen ineinander greifen, dass es alles so funktioniert, wie es so funktionieren sollte. Heißt aber auch, wenn da ein Steinchen im Getriebe ist, kann alles zum Stillstand kommen. Deswegen schauen wir uns jetzt noch drei andere Hormone an, die auch noch wichtig sind, die ein bisschen so an der Seitenlinie stehen, unter Anführungszeichen, die aber ganz viel regulierende Wirkungen haben. Weil grundsätzlich hat ja jeder Mensch, ganz egal welche Geschlechtshormone sich dann ausbilden, alle Hormone. Männer haben auch Östrogene und Frauen haben auch Testosteron, aber halt in unterschiedlichen Konzentrationen und Wirkweisen. Deswegen schauen wir uns auch einmal ganz kurz an, was das Testosteron bei uns Frauen so tut. Es ist grundsätzlich das wirksamste Androgen. Und Androgen hast du sicher schon gehört, das sind Hormone mit unter Anführungszeichen männlicher Wirkung. Ich versuche diese Schubladen nicht zu bedienen, aber hier beschreibt es am besten, was passiert. Die Stimme wird tiefer, der Bartwuchs kommt und der Muskelaufbau wird gefördert. Ja, weswegen dann eben ein Männerkörper anders ausschaut als ein Frauenkörper. Bei uns Frauen wird das Testosteron in den Eierstöcken und Nebennieren produziert und ist wichtig für zum Beispiel die Sexualfunktion, also hallo Libido. Für alle, die Libidomangel haben, könnt ihr mal schauen, wie geht es dem Testosteron. Außerdem wichtig bei uns für den Stoffwechsel von Muskelfett und Zucker, also hat hier wirklich wichtige Funktionen. Außerdem schützt Testosteron Herz und Gefäße, also ist in der Herzgesundheit auch wichtig. Was viele von uns kennen ist, dass Testosteron die Talgproduktion anregt, Stichwort Akne in der Pubertät, ja, wenn die Hormone verrückt spielen und da von dem einen, also ein bisschen überschießend reagiert wird, vielleicht vom Testosteron. Dann kann es zu Hautunreinheiten kommen, was man durch eine Pille meistens dann leider Gottes immer noch versucht zu regulieren, kann man aber anders auch machen. Und bei Frauen sehr unbeliebt, verständlicherweise, dass die Körperbehaarung zunimmt und wächst. Stichwort PCOS, also Testosteron, beziehungsweise diese Androgene, da können auch andere dazu, sind in den Rotterdam-Kriterien, mit denen man zu einer PCOS-Diagnose kommt, enthalten. Also das nennt man Hyperandrogenismus, das heißt zu viel männliche Hormone. Da gibt es diese Nebenwirkungen eben mit Akne, Körperbehaarung und so weiter. Und es führt dazu, dass der Zyklus unregelmäßig wird. Zu viel ist einfach nicht gut. Ja, wir hätten gern die weiblichen Geschlechtshormone und nicht zu viele männliche. Wie gesagt, männlich-weiblich hier absolutes Schubladendenken. Dann werfen wir, das ist kein Hormon, aber ich möchte die Gruppe gern nochmal erwähnen, und zwar die Schilddrüsenhormone. Ja, die Schilddrüse ist grundsätzlich ein sehr kleines Organ, schmetterlingsförmig, das liegt unterhalb vom Kehlkopf, hat aber enorme Bedeutung im Körper und wird leider Gottes in der Zyklusgesundheit manchmal stiefmütterlich behandelt. Vor allem dann, wenn es nicht um unsere Reproduktionsfähigkeit geht. Also wenn wir keinen Kinderwunsch haben, ja, dann nehmen sie die Schilddrüse meistens nicht ganz so ernst. Aber die ist urwichtig, nicht nur, wenn wir Kinder sind, um überhaupt zu wachsen, sondern die Schilddrüse ist die Chefin des Stoffwechsels. Außerdem reguliert sie den Wärmehaushalt. Das ist auch mein Tipp bei der Basaltemperatur, wenn du da ständig unter 36 bist, ist vielleicht der Blick auf die Schilddrüse ganz hilfreich. Außerdem verstärkt es die Wirkung von Stresshormonen, ja, damit wir hier den Körper bestmöglich unterstützen in so einer Säbelzahntiger-Situation. Und die Schilddrüsenhormone sind wichtig für die Cholesterinausscheidung. Ja, man könnte das jetzt zusammenfassen, dass die Schilddrüse unsere Lebensdrüse ist, die vor allem dann gut arbeiten kann, wenn wir nicht gestresst sind. Aber das ist eine sehr komplexe Einheit, ein sehr komplexes Organ. Und wenn es da Themen gibt oder du das Gefühl hast, oh, ich weiß nicht so recht, ab zur Expertin. Entweder gleich Schilddrüsenexperte, Expertin oder Endokrinologin, also die Hormonexpertinnen, aufsuchen und da das abchecken lassen. Und als letztes Hormon habe ich noch mitgebracht, Cortisol. Warum? Weil Cortisol ein bisschen auch ein Modephänomen auf Social Media auch geworden ist, zu Recht, I don't know. Es ist jedenfalls ein Hormon, das im Gehirn wirkt und als Regulator in Stresssituationen. Es wird in der Nebennierenrinde produziert. Und ist ein Gegenspieler zum Adrenalin. Das heißt, wenn wir Stress haben, steigt das Adrenalin und das verbraucht Energie. Und das Cortisol wird dann auch vermehrt ausgeschüttet, damit diese Energie wieder aufgefüllt werden kann. Maximal bildlich gesprochen, wenn es interessiert, sollte bitte in Fachbüchern nachlesen, aber somit grundsätzlich. Das heißt, das Cortisol generell beeinflusst unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Ja, was in Stresssituationen ja auch meist gefördert wird, Konzentration steigt an und so weiter. Und vor allem auch das Schlafverhalten. Morgens ist das Cortisol hoch, damit wir wach werden. Der Gegenspieler des Melatonin ist da sehr niedrig und umgekehrt am Abend. Melatonin nimmt zu, Cortisol nimmt ab, damit wir einschlafen können. Außerdem hat das Cortisol eine regulierende Wirkung auf den Salz- und Wasserhaushalt, kann man auch im Hinterkopf behalten. Und eine antientzündliche und immunsupprimierende Wirkung. Das heißt, es reguliert dein Abwehrsystem runter, kurzzeitig im Optimalfall. Wenn wir aber ständig gestresst sind und das Cortisol dauerhaft zu hoch ist, dann wird das Immunsystem grundsätzlich runterreguliert und das wollen wir nicht. Also wenn wir zu lange zu viel Stress haben, dann hat das leider Gottes negative Auswirkungen auf unsere Immunabwehr. So viel zum Cortisol. Da ein Satz dazu vielleicht noch. Generell ist es von der Wertigkeit natürlich so oder von der Priorisierung im Körper, dass wenn wir Stress haben, Stress immer Vorrang hat, weil wir nicht dauerhaft mit Stresshormone durch die Gegend rennen können. Das hält der Körper nicht aus. In dem Moment muss er irgendwo Energie sparen. Und wenn dein Stress zu lange andauert, dann sagt der Körper, die Fruchtbarkeit, die ist uns richtig wurscht in dem Moment. Ja, das heißt, der Zyklus wird unregelmäßig, es kommen irgendwelche Zyklusbeschwerden dazu, die du noch nicht kennst, weil das Hormonsystem aus der Balance fällt, weil Stress immer Vorrang hat. Ja? Das stimmt schon mit dem Stress ist Hormonkiller Nummer 1. Es hört sich immer so plakativ an, aber es ist halt einfach wahr. Und die Empfehlung mit reduzieren Sie Stress, ja, kennen wir alle, ist urnett, aber nicht hilfreich, weil die Frage ist, woher kommt dein Stress und wie kannst du ihn reduzieren? Ich war selbst im Burnout. Ich weiß ganz genau, dass man Sachen sehr lange sehr gut übersehen kann. Auch das, was der Körper einen so schickt. Wenn du Hilfe dabei brauchst, dann meldest du dich. Ja, dann können wir ja Zyklus-Mentoring mal machen und auch gemeinsam schauen, wo sind deine Säbelzahntiger zu Hause? Wo solltest du vielleicht mal hinschauen? Und zum Abschluss, ja, ist dieser, in diesem Hormon-Crash-Kurs, der war echt schon lang dauert, habe ich gerade gesehen, möchte ich dir ein paar Sachen mitgeben. Erstens einmal, es ist wirklich nur ein sehr, 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 sehr kleiner Einblick in eine unfassbar komplexe Welt und ich maße mir definitiv nicht an zu sagen, dass ich mich gut drin auskenne. Ja, ich beschäftige mich laienhaft damit, aber schon mittlerweile seit gut 6 Jahren. Ich lerne jeden Tag dazu und habe aus unterschiedlichen Gesprächen mit Frauen auch gelernt, Zusammenhänge zu erkennen und dich zu ermutigen, zu Expertinnen zu gehen und es anschauen zu lassen. Das sehe ich so als meine Rolle, dir einen Puzzlestein zu geben oder zu sagen, hey, schau, diese Puzzlesteine können vielleicht zusammengehören oder hängen, bedingen einander. Was ich weiß grundsätzlich, ist, dass es von allem ein zu viel oder ein zu wenig gibt, wenn es um Hormone geht. Und beides kann super anstrengend für dich sein. Das heißt, ein zu viel an Östrogen kann anstrengend sein und ein zu wenig auch. Und das gilt für alle anderen Hormone auch, weil dadurch diverseste Symptombilder ausgelöst werden. Und die sind meistens nicht eindeutig. Das heißt, sowas wie Konzentrationsschwäche, Schlafstörungen, Gewichtszunahme, Appetitverlust, Hautunreinheiten, es kann alles entstehen, weil Östrogen zu niedrig, Testosteron zu hoch, fehlendes Progesteron, Cortisol zu hoch, alles kann dahinter stecken. Ja, und da hilft mir dann aber die TCM, weil in der TCM ist es völlig wurscht, welches Hormon das ist. Man schaut sich konkret das Symptom an und versucht es zu regulieren. Ja, also wir sind hier an der Stelle wahrscheinlich noch lange nicht fertig mit dem Thema. Das möchte ich dir damit noch sagen. Ich habe da am Anfang die Bücher genannt, die kannst du mal dir anschauen, ob da vielleicht eines davon dabei ist. Wenn du noch andere Buchempfehlungen gerne hättest, dann meldest dich. Wenn du Unterstützung brauchst auf deinem Weg im 1:1, dann kannst du dich auch sehr gerne melden. Die Erstgespräche sind immer alle kostenlos und unverbindlich. Und wenn du ganz konkret zum Beispiel Regelschmerz als dein Thema hast oder Endometriose, dann sind die nächsten 3 Monate ab April in meinem Gruppenmentoring TCM im Zyklus etwas für dich, weil da werden wir uns 3 Monate damit beschäftigen, wie du deine Regelschmerzen loswirst und deine Endometriose-Symptome lindern kannst. Alle Infos dazu bei mir auf der Website über den Link in den Shownotes. Hat dir diese Folge gefallen, dann sehr, sehr gerne liken, kommentieren, am besten weiterleiten und abspeichern, damit du immer wieder darauf zugreifen kannst. Lass mich voll gern wissen für den Fall, dass es dir geholfen hat, dieses Wissen. Dann schreib mir eine E-Mail oder auf Instagram. Ich freue mich immer sehr über Nachrichten zum Podcast, weil ich dann weiß, wer zuhört. Das freut mich wirklich sehr, euch als Community noch kennenzulernen. Ja, und ich sage, wir machen jetzt einen Punkt. Eine halbe Stunde hat es gedauert. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wie immer zum Abschluss alles Liebe.